ARD.
I don't want to declare victory or finality here. There's still some work to be done. But we are much further ahead today at this time than we were when we began this morning and where we were a week ago for certain.
Ich will noch keinen Sieg verkünden, aber wir sind schon sehr viel weiter als vor einer Woche, grob zusammengefasst, sagt das US-Außenminister Marco Rubio. Am Wochenende wurde in Genf über Frieden in der Ukraine verhandelt. Die USA haben ja sogar mit Ultimatum einen 28-Punkte-Friedensplan aus dem Hut gezaubert, der es wirklich in sich hat und manchem so vorkam, als müsste die Ukraine jetzt einfach aufgeben. Soweit ist es nicht. Diese Woche wird hart weiterverhandelt, vielleicht entscheidende Tage also. Die Europäer versuchen sich vor die Ukraine zu stellen, nur wie viel Einfluss hat Europa eigentlich wirklich auf diesen Krieg und sein Ende? Machen Russland und die USA vielleicht doch ihr eigenes Ding? Also viele Fragen und wie man die letzten Tage zu nehmen hat, darüber wollen wir heute reden mit einer kurzen Sonderfolge. Ihr hört den Weltspiegel-Podcast mit Philipp Abresch. Ja, und wie es sich bei uns gehört, wir sprechen nicht über die Ukraine, sondern mit der Ukraine, mit unseren Corris, Vassili Golot, unserem Studioleiter in Kiew und mit Susanne Peterson, die gerade eine gefährliche Reise an die Front hinter sich hat, wird sie uns gleich von berichten. Wie blicken die Menschen in der Ukraine, also auf diese Friedensverhandlungen? Fast 4 Jahre dauert jetzt der Angriffskrieg der Russen. Militärisch ist die Lage extrem angespannt und der 4. harte Winter steht vor der Tür. Was macht das alles mit den Menschen? Weil sich die Dinge so schnell verändern und weiterdrehen, einmal gesagt, wir zeichnen auf, heute am Montag, den 24. November, 14 Uhr. Und jetzt in die Ukraine, nach Kiew. Vassili, Susanne, grüß euch. Wie habt ihr die vergangenen Tage in Kiew erlebt und die Diskussion um diesen Plan verfolgt?
Die vergangenen Tage waren ziemlich turbulent und dynamisch. Politisch hat man das an den Worten des ukrainischen Präsidenten gemerkt, der ja davon gesprochen hat, dass die Ukraine vor einer sehr großen Entscheidung stehe, entweder die eigene Würde zu verlieren oder möglicherweise den Schlüsselpartner. Damit meint er die Vereinigten Staaten von Amerika. Und wenn wir mit den Menschen hier sprechen in Kiew, dann erleben wir eine sehr, sehr große Wut, einen sehr großen Ärger mit Blick auf diese 28 Punkte. Nicht, weil die Menschen nicht zu Kompromissen bereit sind, nicht, weil die Menschen keinen Frieden wollen. Ganz im Gegenteil, genau danach sehen sie sich. Aber sie sehen in diesem Plan keinen Friedensplan, sondern eine Kapitulationserklärung. Sie sehen darin die Maximalforderungen Russlands wiedergespiegelt. Und sie sagen, wenn dieser Plan so kommt, dann ist das im Prinzip die Vorbereitung für einen nächsten großen Krieg und dann haben wir noch weniger Möglichkeiten, uns davor zu schützen. Das sind die Eindrücke, die ich hier in Kiew in den vergangenen Tagen bekommen habe. Und Susanne war ja an der Front, in Frontnähe in der Region Kharkiv unterwegs.
Und wir haben da im Transitzentrum auch mit Menschen gesprochen, die genau aus diesen Gebieten geflohen sind, die jetzt eben betroffen sein sollen, also die hergegeben werden sollen nach diesem 28-Punkte-Plan. Und die sagen, das können sie sich überhaupt nicht vorstellen. Also wir haben wirklich mit mehreren Menschen gesprochen, die gesagt haben, das ist unsere Heimat. Wir haben sowieso so viel verloren. Wir mussten schon in der Region mehrfach unsere Häuser verlassen und wir können uns überhaupt nicht vorstellen, dass es eben jetzt einfach so freigegeben wird und russisch sein soll und dass wir nicht mal mehr hoffen dürfen, dass es vielleicht irgendwann wieder ukrainisch ist.
Du warst an der Front, sprechen wir gleich nochmal drüber. 28 Punkte umfasst dieser sogenannte Friedensplan. Helft uns nochmal. Was sind aus ukrainischer Sicht denn die großen Knackpunkte? Welche Punkte sind für die Ukraine so wichtig, dass sie diesen Punkten nicht zustimmen kann?
Also wir haben ja gerade schon ganz kurz drüber gesprochen. Es geht da um dieses Territorium, das eben de facto abgegeben werden soll. Also nicht völkerrechtlich anerkannt, aber trotzdem eben abgegeben. Und da geht es nach diesem Plan auch noch um Territorium, was überhaupt noch nicht erobert wurde. Also das ist auf jeden Fall einer der Knackpunkte. Der Gegenvorschlag ist ja, entlang der aktuellen Frontlinie einzufrieren. Und zu den anderen kannst du vielleicht auch noch kurz was sagen.
Genau, es geht natürlich um die ukrainische Armee sehr zentral. Die soll verkleinert werden. Und wenn du hier mit den Menschen sprichst, dann sagen die, das ist unsere größte Sicherheitsgarantie. Wir wissen nicht, inwieweit wir uns auf unsere Partner verlassen können. Die Leute verweisen da immer auch auf das Budapester Memorandum von 1994. Damals hat die Ukraine ja ihre Atomwaffen abgegeben mit dem Versprechen, dass ihr Territorium, ihre Grenzen akzeptiert werden und dass sie nicht angegriffen wird. Und die Staaten, die diese Garantie oder dieses Versprechen gegeben haben, unter anderem Russland. Russland hat den Überfall gestartet und die USA, die auch das zugesichert haben, haben aus ukrainischer Sicht nicht ausreichend dagegen getan, diesen Überfall zu verhindern. da zu beenden. Und insofern wünscht man sich sehr, sehr starke Sicherheitsgarantien und man will auch, dass man weiter selber entscheiden kann, welchem Bündnis man sich anschließt. Man will sich das nicht von jemand anderem vorschreiben lassen.
Vassili, Susanne, man hat den Eindruck, die europäischen Verbündeten waren vollkommen überrascht von diesem Vorstoß, diesem Plan, den der amerikanische Präsident da hervorgezaubert hat. Die Ukrainerinnen und Ukrainer auch?
In der Ukraine hat man sich ein Stück weit daran gewöhnt, von den USA überrascht zu werden und man hat auch sehr viel Vertrauen in die USA als Partner verloren. Aber diese Dynamik, die das Ganze angenommen hat, die hat natürlich auch hier in Kiew sehr, sehr viele Menschen überrascht. Der ukrainische Sekretär des Nationalen Sicherheitsrats hat zwar Grundzüge dieses Plans wohl im Vorfeld schon gesehen, aber dass man so dermaßen unter Druck gesetzt wird, dass eine Deadline formuliert wird, dass man sich innerhalb einer Woche entscheiden muss, das zu unterschreiben oder sonst möglicherweise die Hilfe gestrichen wird, das hat man hier nicht erwartet. Man hat eher gedacht, dass man über diesen Punkt mit der US-Administration schon hinaus ist.
Krasser Verdacht ist ja auch, dass dieser Punkteplan, der aus Washington kommt, vor allem russische Talking Points beinhaltet. Sehen die Menschen das in der Ukraine auch so?
Also die allermeisten Menschen eben schon. Also sie sagen, das sind die russischen Maximalforderungen und genau das ist eben unfair. Wie kann es sein, dass ohne uns hinter dem Rücken verhandelt wird? Das haben wir sowohl von Zivilisten in Gesprächen gehört, als auch eben von Soldaten, die ja ihre Köpfe de facto dahin halten für eine freie, für eine demokratische Ukraine. Und deswegen ist schon das Ärgernis darüber besonders groß.
Susanne, du warst im Osten der Ukraine in den vergangenen Tagen nicht weit von der Front und du hast ja schon erzählt, wie die Menschen über diese Friedensbemühungen denken. Gib uns mal einen Einblick in den Alltag dort. Was hast du dort erlebt?
Man merkt natürlich, dass die vor allen Dingen die Soldatinnen und Soldaten extrem müde sind. Also es geht wieder auf den Winter zu. Das ist für beide Seiten schlecht, weil beispielsweise Blätter von den Bäumen fallen und man in diesem ohnehin gläsernen Gefechtsfeld noch mehr Sichtbarkeit hat. Das ist besonders stressig für die Soldaten. Gerade in den Schützengräben und man merkt diese Müdigkeit, man merkt die Kälte, man merkt vor allen Dingen, das ist so ein Detail, was uns gar nicht so bewusst ist, aber Mäuse, also im Winter kommen überall Mäuse in die Schützengräben, zerfressen alles, fressen die den wenigen Nachschub auch noch kaputt und man merkt, dass die Menschen müde sind, dass sie diesen Krieg nicht wollen. Und was aber beeindruckend ist, dass trotz allem, also selbst wenn wir über Minuten lang gehört haben, dass die Soldaten nicht mehr können, dass es zu heftig ist, dass sie gerne ausgewechselt werden würden, dass sie sagen, wenn man fragt, okay, soll diesem Plan dann vielleicht nachgegeben werden, soll man dann vielleicht doch sagen, koste es, was es wolle, der Krieg muss jetzt irgendwie beendet werden, dann erntet man eine wirklich enorme Empörung, weil eben die Opfer, die gebracht wurden, so extrem hoch waren. Also was man besonders häufig hört, ist, wir können allein schon unseren gefallenen Kameraden zuliebe, unseren Freunden zuliebe, die gestorben sind in diesem Gefechtsfeld, für die Ukraine können wir gar nicht zumuten, und würden dem Erbe quasi sehr, sehr Unrecht tun, wenn wir jetzt einfach sagen, gut, dann werden diese Gebiete eben russisch mit allem, was das eben bedeutet.
Wo genau warst du denn eigentlich?
Wir waren unterwegs in der Region Kharkiv. Wir haben gerade diskutiert, ist es Nordosten oder Osten der Ukraine? Es ist quasi östlich von Kiew gelegen, aber nicht der Donbass, also grenzt an den Donbass. Und haben dort eben im gesamten Oblast, also in der gesamten Region entlang der Front mit Soldatinnen und Soldaten und mit Zivilisten gesprochen.
Du hast gerade gesagt, gläsernes Gefechtsfeld. Ich kann mir vorstellen, es ist inzwischen extrem gefährlich, dort zu sein.
Das ist tatsächlich was, was wir beobachten. Also es war immer schon so, dass es eben auch für Journalisten und die Teams extrem gefährlich ist. Im vergangenen Monat, im Oktober, hat es aber besonders viele Tote und Verletzte auch gerade im Medienbereich gegeben. Und was mich überrascht hat, obwohl ich es wusste, war die Anweisung von unserem Sicherheitsberater, die Presseschilder von den schusssicheren Westen abzunehmen, vom Helm zu nehmen und am besten noch die schusssicheren Westen unter der Kleidung zu verstecken, weil eben Journalisten nicht mehr besonders geschützt sind durch diese Schilder, sondern gerade eben zum Ziel werden für russische Soldatinnen und Soldaten und für russische Drohnen.
Die Kriegsführung hat sich in den vergangenen Monaten auch rasant verändert, vor allem durch den Einsatz dieser Drohnen, ne? Und zwar ein massenhafter Einsatz von Drohnen.
Ich habe dazu auch ausführlich mit dem Militäranalysten Mykola Bilyskov gesprochen. Der hat verschiedene Ebenen aufgemacht. Einerseits sagt er, dass Russland inzwischen jetzt schon seit Jahren die Initiative hat entlang der gesamten Frontlinie. Russland hat ein deutliches Übergewicht an Soldaten, an Personal. Das ist ein großes Problem der Ukraine, die Mobilisierung. Und Russland hat eben auch technisch ein sehr, sehr großes Übergewicht. Da geht es auch an verschiedenen Frontabschnitten um Drohnen. Und das, was Susanne ja gerade gerade erklärt hat, was wir wissen am Beispiel unseres Kollegen Anthony, des französischen Journalisten, des Fotografen, der getötet wurde, er trug sehr sichtbar Press auf seiner Weste. Und der russische Soldat, der die Drohne gesteuert hat, diese FPV-Drohne, der muss gesehen haben, was auf der Weste steht. Und der hat offenbar sehr gezielt den Kollegen getötet und den Kollegen angegriffen. Und das zeigt eben, dass es gar keine Grenzen gibt, dass du als Zivilist, was wir ja auch am Beispiel Cherson sehen, wo es ja förmlich Menschen-Safaris gibt, also wo russische Soldaten auf Menschenjagd gehen, also dass es absolut gar keine Grenzen, gar keine Regeln gibt für die russische Kriegsführung.
Und wir sehen gleichzeitig auch, dass eben, wie du sagst, durch diese hohe Anzahl der Drohnen sich das Gefechtsfeld verändert. Also wir sprechen gar nicht mehr von einer Frontlinie, sondern von einem Frontgebiet. Und das wird größer und größer, weil die Reichweite der Drohnen immer größer wird. Wir sagen, dieser Krieg ist auch ein Technikkrieg. Und die Soldaten, mit denen wir gesprochen haben, sagen, ein erbarmungsloser Technikkrieg. Weil jede Entwicklung, wenn die aus der Massenproduktion kommt, bis sie in den Schützengräben ankommt, schon völlig überholt ist. Das heißt, es gibt auch viele Werkstätten, die wir auch besucht haben, geheim, direkt im Frontgebiet, die dann schnell die Drohnen wieder anpassen und die Technik anpassen, damit die überhaupt auf die Bedürfnisse in den Schützengräben angepasst sind. Das heißt, dieser Krieg gerade ist sehr, sehr erbarmungslos, was eben auch die Technik angeht.
Sehr erbarmungslos. Und militärisch ist die Lage im Moment sehr angespannt. Vor allem die Kämpfe um Pokrowsk waren in den vergangenen Tagen in den Nachrichten. Was bedeutet es, wenn dieses Gebiet in russische Hände fällt?
Die Stadt Pokrowsk, in der wir als Team sehr, sehr häufig waren und die für uns früher ein sicherer Ort war bei Reisen in den Donbass, von wo aus wir dann in Frontnähe gefahren sind, wird versucht von Russland seit mehr als einem Jahr erobert zu werden. Das ist das Ziel der russischen Armee und Russland hat bei dem Versuch, dieses Ziel zu erreichen, zehntausende Soldaten verloren, zehntausende Soldaten dafür geopfert, was zeigt, dass Russland gar keine Rücksicht auf die eigenen Verluste nimmt. Und die Konsequenz ist aber trotzdem die, dass Russland dort nach und nach vorrückt, dass Russland große Teile dieser Stadt schon kontrolliert. Die ukrainischen Soldaten sind bisher immer noch dort, weil das militärpolitische Ziel ist, dort zu bleiben, um so viele russische Soldaten wie möglich zu töten. Das ist die Vorgabe, weil das offenbar noch gelingt. Man will Russland abnutzen. Das wird aber von vielen in der Ukraine auch kritisiert, weil man eben über den längeren Zeitraum sieht, es gelingt nicht, Russland abzunutzen. Russland hat keine Mobilisierungsprobleme, die Ukraine schon. Deshalb fordern viele, dass man sich dort zurückzieht, dass man das Leben der eigenen Soldaten rettet. Denn auch die Ukraine verliert dort viele Soldaten. Was die strategische Ebene angeht, militärisch wird das wohl gar keinen so großen Unterschied machen. Es gibt schon ukrainische Befestigungslinien weiter zurückliegend hinter der Stadt. Aber es wäre natürlich in dieser jetzigen Phase, wo auch diplomatische Gespräche passieren, ein sehr, sehr großer Propagandaerfolg, der von der russischen Führung, vom Kreml-Regime sehr wahrscheinlich ausgeschlachtet wird nach dem Motto, ihr seht, wir kommen sowieso voran. Das heißt, entweder ihr einigt euch und ihr sagt, wir gehen auf eure Maximalforderung ein oder wir führen diesen Krieg weiter. Was der Kreml natürlich bei dieser ganzen Propaganda aber außen vor lässt, ist, dass es wahrscheinlich nach Expertenmeinung noch Jahre, mindestens 3, wenn nicht mehr Jahre bräuchte, bei diesem Tempo, um das eigene Ziel, den Donbass zu erobern, zu erreichen.
Wenn ich mich in die Rolle eines ukrainischen Soldaten versetze, der sitzt da im Schützengraben, es wird gekämpft, sehr brutal, wie ihr gerade beschrieben habt. Und gleichzeitig kommt aus den USA sozusagen von der anderen Seite der Vorschlag, diese Gebiete herzugeben. Da könnte man schon Verständnis haben, dass die sich vielleicht fragen, wofür kämpfe ich hier eigentlich?
Also ich glaube, dass sie sehr, sehr klar wissen, wofür sie kämpfen. Was sie aber immer wieder fragen, und das werden wir auch als deutsche Journalisten oft gefragt, ist, was ist mit euch? Also wir kämpfen hier, wir haben das auch oft erzählt, für europäische Werte, für eine Demokratie, für eine freie Ukraine. Wir können, wenn ihr es so bezeichnen wollt, hier eure Pufferzone sein. Wir halten auch für euch den Kopf hin. Und warum gibt es keine Unterstützung? Also als dieser Plan da frisch kam, kam, die erste Reaktion, das ist fast immer gleich, wenn wir es fragen, was denkt ihr zu diesem neuen Vorschlag aus den USA? Haben wir nicht gehört, kennen wir nicht, wir müssen hier kämpfen, wir haben andere Probleme. Wenn man ein bisschen nachfragt, hört man, dass sie sich doch damit beschäftigen. Und ich glaube, das liegt daran, dass sie sich nicht damit beschäftigen wollen, weil sie dieses Hin und Her spüren, diese vielen Enttäuschungen und man eh am Ende der Kräfte ist oder kurz vorm Ende der Kräfte und sich nicht auf dieses Hin und Her rein psychologisch einlassen kann. Also wir hören schon oft, lass die Politik machen, wir haben hier militärisch genug Probleme und am Ende, wenn es Frieden gibt, ist er hoffentlich fair verhandelt und es ist gut. Und dann aber, sobald man eben tiefer ins Gespräch kommt, kommen schon die Emotionen, dann kommt, warum lasst ihr uns allein? Was ist mit Taurus? Merz hat das versprochen, wir haben darauf gesetzt. Dann gibt es immer so kleine Witzeleien, ihr seid Deutsche, habt ihr vielleicht einen Taurus im Gepäck? Und dann merkt man eben doch die Emotionen und man merkt auch schon an sehr, sehr vielen Stellen eine Wut darüber, alleingelassen zu werden und ein Unverständnis darüber, dass da eben nicht weiter Unterstützung kommt.
Wassily, Susanne, Selenskyj hat ja in einer ersten Reaktion auf diesen Friedensplan, sagen wir mal, nicht rundheraus abweisend sich gezeigt. Er war ja durchaus diplomatisch. Er ist in einer schwierigen Situation, politisch vermutlich viel näher an den Europäern inzwischen, aber militärisch kann er ohne Trump und die USA ja auch nicht, oder?
Also, dass er gar nicht kann, ist so nicht richtig. Man muss schon sagen, dass in den vergangenen Jahren mittlerweile schon die Ukraine sich versucht hat, zunehmend darauf einzustellen, dass eben die Unterstützung der westlichen Partner nicht so kommt, wie sie sich wünschen würden. Und dass sie extrem viel auch selber inzwischen produzieren. Gerade eben im Bereich der Drohnentechnik, aber auch was Artilleriemunition beispielsweise angeht. Und dass sie schon versuchen, selber das in die Hand zu nehmen und irgendwie abwehrbereit zu sein.
Und natürlich ist dem ukrainischen Präsidenten die politische Realität bewusst, denn wir haben ja gesehen, was passiert ist, als die USA zwischenzeitlich die Unterstützung ausgesetzt haben. Das setzt die Ukraine massiv unter Druck. Es ist sehr wichtig, dass die USA vor allem im Bereich der Geheimdienstinformationen unterstützen. Und das, was die Menschen von ihrem Präsidenten erwarten, ist, dass er die Partner bei der Stange hält, dass es ihm gelingt, die eigenen Positionen den USA zu erklären, dass es ihm mal wieder gelingt, Donald Trump auch zu überzeugen. Und entscheidend ist aber tatsächlich die Rolle Russlands. Russland hat diesen Krieg begonnen. Russland ist bis heute nicht bereit, Frieden zu schließen. Und die Frage wird sein, gelingt es Donald Trump, nicht nur den Druck auf das Opfer zu erhöhen, sondern auch den Täter Russland so unter Druck zu setzen, dass ein Friedensschluss, dass eine Art von Kompromiss möglich ist. Und da ist den Ukrainerinnen und Ukrainern vor allem wichtig, dass es ein gerechter Frieden ist. Und wenn es nicht dazu kommt, erwartet man eben, dass die Partner stärker unterstützen und den Druck auf Russland vor allem stärker erhöhen.
In den vergangenen Tagen kam ein Korruptionsskandal in Kiew ans Licht. Da fielen auch Namen aus dem engeren Umfeld des Präsidenten. Was würdet ihr sagen, wie viel Rückhalt hat denn Selenskyj im Moment in der Bevölkerung?
Dieser Korruptionsskandal ist ein riesengroßes Problem für den ukrainischen Präsidenten. Die Menschen hier sind wütend. Sie sind auch deshalb wütend, weil man sich vorstellen muss, es gibt Rentnerinnen und Rentner, die einen großen Teil ihres wenigen Geldes an die Armee spenden, die alles dafür tun, damit ihr Land sich weiter verteidigen kann. Und als die mitbekommen haben, dass es Menschen gibt, Ukrainerinnen und Ukrainer, Topmanager, auch Leute, die dem ukrainischen Präsidenten mal nahe standen oder nahe stehen, die sich bereichern, das erzürnt sehr, sehr viele Menschen. Und sie erwarten von Selenskyj, dass er das aufklärt, dass er das auch in seinen Reihen aufklärt. Da gibt es die Forderung auch aus der Opposition und der Zivilgesellschaft, dass er möglicherweise Andriy Yermak, den mächtigen Leiter seines Präsidialamts, entlassen soll. Das ist auch derjenige, der gerade die Verhandlungen geleitet hat, der ukrainischen Delegation in Genf. Also da gibt es durchaus Wut darüber, dass er da überhaupt am Verhandlungstisch sitzt. Und trotzdem muss man klar sagen, die innere Aufarbeitung dieses Korruptionsskandals und das, was gerade an Druck von außen kommt, das sind zwei verschiedene Paar Schuhe. Denn die gleiche Zivilgesellschaft, die von Selenskyj erwartet, dass er nach innen diesen Korruptionsskandal aufklärt, die erwarten von ihm, dass er jetzt die ukrainische Staatlichkeit wahrt, dass er alles dafür tut, dass nicht die russischen Maximalforderungen sich durchsetzen. Und an der Stelle würde ich sagen, zum jetzigen Zeitpunkt steht die ukrainische Gesellschaft hinter ihrem Präsidenten, weil sie wissen, es liegt auch an ihm, wie ihre Zukunft aussehen wird.
Lasst uns mal über die Zukunft sprechen, die nächsten Wochen. Ich bin gestern mit dem Fahrrad durch die Stadt hier in Hamburg gefahren, eiskalt, dann fing es an zu schneien, es wurde rutschig und ich musste in dem Moment tatsächlich an die die Menschen in der Ukraine denken und wie es denen jetzt geht. Also Licht in der Wohnung, die Heizung warm, das ist ja durch diese gezielten russischen Angriffe auf die Infrastruktur alles andere als garantiert im Moment. Es droht ein harter Winter, stimmt's?
Der droht an der Front. Jeder Winter ist unangenehm. Wir haben am Anfang auch schon kurz darüber gesprochen, aber gerade eben im Frontgebiet. Und wir wissen auch, dass die Auswirkung auf die Moral der Soldaten groß ist, wenn es um deren zivile Angehörige in den Städten geht. Und die schreiben eben Nachrichten an die Front, dass sie frieren, dass man stundenlang ohne Strom, ohne Wärme in der Wohnung sitzt, dass man sehr gezielt planen muss, wann man wie welchen Strom, welche Wärme nutzen kann, ohne Warmwasser. Und das zermürbt zusätzlich. Und man muss ja auch sagen, nach einer Nacht, in der man im Keller, in der U-Bahn irgendwo sitzt, es permanent explodieren hört, dieses Anbrummen der Drohnen hört, das Pfeifen der Raketen und dann kehrt man in eine Wohnung zurück, die kalt ist, das zermürbt, das macht was mit der Psyche der Menschen und dass das jetzt eben der vierte Winter ist, in dem das so ist, macht es überhaupt nicht besser.
Es heißt ja jetzt, dass die USA und die Europäer an dem Friedensplan für die Ukraine weiter feilen wollen. Marco Rubio, der amerikanische Außenminister, wird zitiert mit, er sei sehr optimistisch. Wie ist denn eure Einschätzung, dass die Waffen demnächst ruhen? Ist das realistisch? Immerhin, man kann ja auch sagen, es wird jetzt wieder gesprochen.
Es wird durchgängig gesprochen. Ich glaube, dass das unterschlagen wird. Nur spricht Russland in einer Form, wie sie das immer tun. Sie sagen, das sind unsere Maximalforderungen. Entweder ihr akzeptiert diese Forderungen oder wir vernichten euch, indem wir weiter Krieg gegen euch führen. Das ist die Art, wie Russland verhandelt. Und Russland sieht Diplomatie als Möglichkeit, um über Verhandlungen die eigenen Maximalziele zu erreichen. Deshalb ist jetzt die entscheidende Frage, ob aus diesem Kapitulationsplan, wie er von vielen in der Ukraine gesehen wird, tatsächlich ein Friedensplan entstehen kann. Da haben die Europäer jetzt drauf hingewirkt. Die Ukrainer haben ihre Position deutlich gemacht. Marco Rubio hat ja auch gesagt, dass da einige Punkte geändert werden. Entscheidend wird sein, wie der US-Präsident Donald Trump auf diese Änderungen reagiert. Entscheidend wird sein, wie der US-Präsident, mit welchem Nachdruck er diese Änderungen Russland präsentiert. Und dann ist tatsächlich entscheidend, was sagt der russische Machthaber Wladimir Putin? Ist er bereit zu einem Kompromiss? Ist er bereit, seinen Angriffskrieg zu beenden? Oder wird er an seinen Maximalforderungen weiter hängen bleiben? Das ist zentral, aber mehr als die Ukraine tut, kann sie nicht tun, und zwar seit Monaten. Sie ist bereit zu einem sofortigen Waffenstillstand. Das ist ein großes Zugeständnis, zu akzeptieren, dass der Krieg eingefroren wird, das eigenes Staatsgebiet vorübergehend besetzt bleibt. Die Ukraine ist zu Gesprächen bereit. Putin hat sich ja bisher auch immer davor gedrückt, mit Zelensky persönlich zu sprechen. Von diesen Entwicklungen hängt sehr, sehr vieles ab. Mein Gefühl Stand jetzt ist, dass wir uns leider wohl weiter im Kreis drehen werden, weil Russland bei der Position auch angesichts der Frontentwicklung bleiben wird. Entweder unsere Maximalforderungen oder weiter Krieg.
Und wie du eigentlich auch sagst, also das ist auch das, was wir am häufigsten mit in den Gesprächen mit den Menschen hören, dass sie halt sagen, wir machen uns eigentlich die größte Sorge darum, wann Trump die Hutschnur platzt. Also ob er irgendwann aus einer Laune heraus anfängt, die Ukraine wieder massiv unter Druck zu setzen und das dann eben durchzuziehen. Wir sehen eben auf russischer Seite, dass Russland nicht von seinen Maximalforderungen abrückt, wie seit Beginn, das hört man auch im russischen Staatsfernsehen wieder und wieder, und dass die Ukraine verhandlungsbereit ist, das ist überhaupt gar keine Neuigkeit.
Susanne Peters und Wassily Golotz, vielen Dank, dass wir heute miteinander sprechen konnten. Ich finde es immer wieder toll, euch bei uns im Podcast zu haben und von euch ja so nah und dicht zu erfahren, wie die Lage im Moment in der Ukraine ist und wie es den Menschen geht in diesem russischen Angriffskrieg. Ich danke euch sehr.
Gerne. Tschüss.
Dankeschön. Liebe Grüße aus Kiew.
Das war's schon fast von uns vom Weltspiegel-Podcast. Noch ein Tipp für euch, wenn ihr eng über den Krieg in der Ukraine informiert bleiben möchtet, dann hört's in den Podcast Streitkräfte und Strategien. Darin sprechen unsere KollegInnen mit Militärhistorikern und SicherheitsexpertInnen zweimal die Woche über die Lage in der Ukraine, vor allem an der Front, aber auch über die anderen großen Fragen, zum Beispiel, wie lange der Frieden an der russischen Grenze zu anderen Ländern hält und wo Europa bereits von einem hybriden Krieg betroffen ist. Hört gerne rein, zum Beispiel in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Den Link legen wir euch in die Shownotes. So, der Weltspiegel-Podcast, auch uns gibt's zum Beispiel in der ARD-Audiothek. Wenn es euch gefallen hat, abonniert uns, kommentiert auch gerne, sagt's weiter. Danke dafür und danke fürs Zuhören, sagen Caroline Mennerich, Emilian Grimm und ich, Philipp Abresch.